Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Der junge Mann, der heute bei mir zu Gast ist, den kenne ich auch in Fulda, hat lange in Fulda gelebt. Daniel Weltner heißt, aber die meisten werden ihn nicht unter dem Namen kennen. In Fulda ist und war ja bekannt als DJ Danzen. Hallo. Danjo.
Danjo, ja, auch so ein Fulda-Ding. Ja, genau, richtig. Damals. Ich weiß nicht, wer damit anfangen. Ich glaube, Maxi, unser alter Freund und Rapper, Marcello, der fing an mit Danjo. Es war mal ein Spitzname Zeit, das stimmt, ja. Genau.
Aber in Köln, du wohnst ja mittlerweile in Köln, sagt das keiner zu dir wahrscheinlich, oder?
Nee, es war eigentlich immer Danzen und ich glaube, es ist ein Fulda-Ding. Ich kann gar nicht genau sagen, woher kam. Aber es gab ja immer Danjo von Beginn an, deswegen war es eh nicht so cool.
Genau. Ja, dann mal schauen, dann werde ich versuchen, bei Danzen zu bleiben. Weißt auch, dass ich dich meine. Fangen wir doch mal ganz vorne bei dir an. Du bist du bist DJ, Musikproduzent, aber du hast nicht damit angefangen. Du bist ja erstmal geboren worden. Fangen wir ganz vorne an. Und das aber auch nicht in Fulda.
Nee, ich bin tatsächlich in Berlin geboren und da auch aufgewachsen, so bis ich 12 war ungefähr. Und dann bin ich mit meiner Mom nach Kassel gezogen. Und nach 2 Jahren Kassel dann in die Rhön, nach Moosbach tatsächlich, aufs das letzte Kaff, Entschuldigung, aber es war ein krasser Kulturschock am Anfang. Genau, und war dann in Lohland auf der Schule, das heißt, ich habe dann in der Schule irgendwie viele Leute einfach aus Fulda und aus der Umgebung und aus verschiedensten Ecken der Rhön irgendwie kennengelernt. Das ist ja, glaube ich, auf Lohland so gewesen, oder wahrscheinlich immer noch so, dass da Leute sind, die aus verschiedenen Ecken kommen. Und hatte dann relativ früh auch in der, das war dann 9. Klasse, glaube ich, direkt am Anfang so Kontakt zu coolen Skaterjungs und alten Freunden, so aus Künzeln, aus der Stadt und überall. Ne? Das heißt, ich habe zwar in Moosbach gelebt, aber war auch da schon, glaube ich, sehr viel in Fulda unterwegs und bin dann nach der Schule in meine erste WG nach Fulda, also so mit 17 oder so.
Also dann auch schon direkt nach Fulda gezogen und hast dann ein paar Jahre
nach Kohlhaus, ab da habe ich in Fulda gelebt und dann so schon 14, 15 Jahre oder sowas, ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal quasi mit dem Hip-Hop in Berührung gekommen bist?
Ja, auf jeden Fall, also so das allererste Mal weiß ich gar nicht genau, aber es war auch so, also bei mir auf der Schule war, habe ich eben schon mal gesagt, Maxi, Marcello, damals Rapper, und Faustik, die waren auch beide auf Lohland zu der Zeit. Genau, das waren so die ersten Rap-Kontakte und dann ganz, ganz viel an der Jugendkulturfabrik oder damals noch Jugendzentrum Ochsenwiese hieß es, ne, hinterm Bahnhof. Ja. Genau, da haben wir uns alle immer getroffen und gechillt und gehangen. Da gab es auch viele andere Kreative natürlich, wie den Kai Rosbach oder so, ne, die damals auch schon dabei waren, und der Jovi und so, die halt so Videokram gemacht haben. Und wir haben da ja viel Zeit verbracht, viel Musik versucht, gemacht, getan und hatten da irgendwie mit dem Tommy Wild einen großen Supporter, glaube ich, für all das, was zum einen uns irgendwie gemacht hat, zum anderen aber auch diese Szene da in Fulda, glaube ich, gemacht hat. Ne? Also, dass es einfach damals schon möglich war, irgendwie Graffiti, der Carsten zum Beispiel, da Graffiti zu sprühen und Jams zu veranstalten. Irgendwie hat er das einfach immer supportet und uns da krass unterstützt, und wir hatten irgendwann auch so einen eigenen Raum, wo wir irgendwie aufnehmen konnten. Und ich weiß noch, dass der Crash, der Alex Wahl, der war damals ja auch ganz aktiv, und das war so der erste, glaube ich, für mich, der an Turntables stand zu der Zeit. Ne? So, ja. Das war auf jeden Fall auch jemand, der da total aktiv war. Und das war so der Einstieg, glaube ich. Bei mir ging es also los mit Plattenspielern eigentlich und in dem Jugendzentrum.
Der Alex Wahl übrigens auch ein interessanter Gast mal hier für Fulda Kultur. Der Kai als Graffiti-Künstler war tatsächlich schon mal bei Fulda Kultur auch hier zu Gast. Auch ein interessanter Typ. Die Hip-Hop-Szene, weißt du noch, was, wahrscheinlich ist es jetzt kein Hip-Hop- oder Rap-Stück gewesen oder auch kein Dance- oder Reggae-Stück. Weißt du, was deine erste CD war oder dein erstes, vielleicht ja, Musikkassette, je nachdem, was auch immer?
Das ist ein bisschen witzig. Also meine erste Kassette, an die ich mich erinnere, tatsächlich in Berliner Zeiten als Kind, war tatsächlich Inner Circle. Ach. Das Album, wo auch Alalalala Long drauf war, was ein bisschen witzig ist, wenn man heute dann überlegt, dass es Reggae ist. Aber natürlich unter ganz anderen Aspekten gehört. So. Und sonst, klar, hatte ich auch eine Phase so in Kassel auch, wo ich so 13, 14 war. Ich habe viel so Ärzte gehört und so Sachen und Offspring und so Kram. Was ja später, also es gab auch so eine Phase, wo ich das irgendwie so überschnitten hat, ne? Auch so Skates, Skate-Zeiten irgendwie, ne, wo es so Highschool-Rock-Punk oder ja,
so,
was auch
Blink
immer.
Blink 182, so die Richtung.
Genau. Das, ja. So, ja, und dann später war es erstmal viel Deutschrap bei uns, ne? Ich glaube, so der Ami-Rap und das andere Zeug kam später dazu, aber so in der Jugendtreffzeit war es viel Deutschrap auf jeden Fall.
Hast du da,
also die Klassiker.
Hast du damals aber schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, das tatsächlich mal beruflich in irgendeiner Art und Weise zu machen? Kam das schon oder war das für dich damals?
Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Eigentlich nicht. Nee, es war einfach Hobby und genau, wir haben das alle sehr genossen. Und dann gab es natürlich so die ersten Gehversuche und Schritte mit eigenen Projekten oder Bands, wie auch immer, ne? Da gab es dann so, wir haben auch mal, ich weiß gar nicht, in welcher Kombination das war, ich glaube Alex, also Crass, Faustik und Marcillo und Paul war da, glaube ich, auch, da weiß ich gar nicht mehr genau. Es gab so Jugend, so Nachwuchswettbewerb im Jugendtreffen, ne? Und so da gab es dann auch die ersten Gehversuche, so Live-Auftritte und so. Und halt Jams, ne, wo auch der Carsten sehr beteiligt war, weil er einfach älter war als wir alle so und ein bisschen weiter und sehr connected in der Hip-Hop-Szene so in Deutschland, einfach schon durchs Malen und so. Und genau, der hat dann da so mit dem Tommy zusammen Sachen organisiert. Und ich weiß das noch, dass wir zum Beispiel riesige Massive Töne-Fans waren damals. Und irgendwie war das auf einmal klar, dass sie auf dieser Jam spielen und wir mit denen zusammen auftreten oder alle da irgendwie sind und so. Das war unvorstellbar für uns. Genau, ja, das waren so die Anfänge.
Ja, sollte ja nicht das letzte Mal sein, dass du mit Helden von früher auch dann in Kontakt kommst. Da kommen wir später nochmal dazu, da sprechen wir gleich noch drüber. Den Paul, den du angesprochen hast, Paul, ja, Paslowski oder Rotenbücher, ja auch nicht mehr wegzudenken hier aus der Fulderer Kultur, aber auch Gastroszene tatsächlich.
Oh, das ist ein
wichtiger Typ. Du hast ja dann auch irgendwann angefangen, wirklich auch selber aufzulegen, hast du es gerade schon gesagt, und dann auch irgendwann im Kreuz.
Ja, richtig. Wir hatten ganz am Anfang, ich glaube, das war die Zeit, wo Jens Ohle aus dem Kreuz weg ist und die Sonne aufgemacht hat, so wenn ich das richtig zusammenkriege. Und da war der Christian Brandt im Kreuz. Ne?
Genau.
Und das waren die Zeiten, wo wir zeitweise ja auch noch sehr jung waren und nicht unbedingt hätten immer reingedurft oder was auch immer. Ich weiß nur, dass der Christian Brandt uns angesprochen hat, als wir in der Schlange standen und mir ist erstmal so das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, wir kommen nicht rein oder so. Mhm. Ne? Wir waren so die kleinen Jungs, die angestanden haben. genau, und dann hat er uns angesprochen und meinte hier, ey, ihr kommt heute umsonst rein und wir treffen uns mal und so. Und es war auch alles noch sehr surreal für uns. Und da ging es darum, ich glaube, das hieß damals Hip-Hop für Arme, Hip-Hop
genau,
für Beine.
Genau.
Genau. So eine Sommerferienreihe zu organisieren. Ja. Ne? Irgendwie so Donnerstage waren das, glaube ich, oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. So, das war so der Einstieg ins Kreuz, glaube ich, und der Anfang. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr lange und sehr oft irgendwie in der Sektbar angefangen. Da habe ich mit dem Steffen Müller, mit dem Onyx zusammen richtig oft aufgelegt. Und das war so unser erster Club, so diese kleine Garage da unten eigentlich, ne?
Ich und kann mich da noch super gut dran erinnern.
Abende.
Wir hatten auch Partys, wo ich parallel oben aufgelegt habe und ihr unten.
Genau.
Das war schon witzig und ich fand euch von Anfang an super nett. Also das war richtig schön mit euch.
Und jetzt habe ich, glaube ich, eine Sache gesprungen, fällt mir gerade ein, das ist auch noch der Olli von 43,5. Der hatte ja dieses Wheelbeats Ding damals laufen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja.
Das war so, da hat er dann so Partys im Hotel Engel in Hünfeld gemacht und so. Ich glaube, das waren auch so mit die ersten Gigs, die wir hatten und im Clubhaus damals und so Sachen. Das fand ich auch immer super spannend, weil der war irgendwie damals schon vom Business-Gedanken vielleicht weiter oder wie auch immer und hatte halt schon so ein Logo und T-Shirts und ne, so. Das war alles so, das wirkte immer sehr professionell, was der Olli gemacht hat. Das waren auch so die ersten Gigs, glaube ich.
Woran ich mich auch noch erinnern kann, es gab eine Airfield-Party, da wart ihr doch auch irgendwie involviert. Habt ihr da nicht auch irgendwie, das war auch was Größeres damals noch am Sickels Airfield, was es heute nicht mehr gibt, heute Fuller Galerie, da wo ich übrigens auch wohne. Da gab es damals in dieser großen Lagerhalle, da gab es dann damals wirklich so Partys, große Partys in mehreren Räumen und da hattet ihr auch einen Raum bestückt, wenn ich mich richtig erinnere.
Da haben wir auch immer aufgelegt, auf jeden Fall, ja. Und dann auf der Tunnelparty, glaube ich, auch mal.
Genau.
Das gab es ja auch eine Zeit irgendwie. Und dann halt lange den Freitag im Kreuz, ne? Mit dem heute sehr verrufenen, aber damals noch okayen Namen Blackbeats Night. genau, das war auch eine heiße Zeit auf jeden Fall.
Witzige
Zeit. War, glaube ich, einmal im Monat dann, ja. Und auch immer voll, ne?
Du hast damals dann aber auch dir überlegt, das kann ich vielleicht immer, wenn ich hauptberuflich machen, hast noch was anderes gelernt.
Richtig, ja, ich habe Erzieher gelernt, also Sozialassistenz und Erzieher in Hünfeld. Ja, genau. Und dann auch später in Köln nochmal soziale Arbeit studiert. Genau. Vielleicht auch so ein bisschen dem Tommy zuzuschreiben, also dem Jugendzentrum, ja. Unterbewusst.
Genau. Auch da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Sozialarbeit studiert übrigens.
Ja, sehr gut.
Aber neben dem, es blieb ja nicht nur beim Auflegen, sondern es gab ja dann noch Bands, bei denen du quasi aktiv warst. Und ein Bandname ist in Fulda immer noch nicht wegzudenken. Klar gibt es diese Band so in dem Sinne nicht mehr, aber du warst eines der Gründungsmitglieder der Mighty Vibes.
Ja, richtig, genau. Das stimmt. Ja, ich habe, wie gesagt, zu der Zeit viel Mucke gemacht, auch mit dem Paul schon. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, was für eine Veranstaltung das war, ich weiß, dass es im Kulturkeller war, kam der Michi Mai auf mich zu und meinte, hier, du bist doch der Deo, du machst doch hier das und das mit dem Paul. Und er hatte so eine Vision und meinte, wir müssen uns treffen. Und das war für mich natürlich nochmal ganz anders, weil wir haben zwar irgendwie auch schon ein bisschen Beats gebaut und so, aber jetzt ein Musiker in Anführungszeichen, so, ne? irgendwie wirklich Stücke zu komponieren und so, das war nochmal eine andere Sache. Mhm. Und er hatte damals die Vision, irgendwie das zu machen. Und dann haben wir auch am Anfang, das ging alles sehr schnell, ich glaube, es waren so vielleicht 7, 8 Monate maximal, in denen wir dann irgendwie so Beats gebaut haben zusammen und der Michi immer vorbeikam und da so Reggae-Sachen eingespielt hat. Und wir dann zu dritt irgendwie mit dem, also Michi, Paul und ich, das war ja so der Anfang von Mighty Vibes eigentlich, ne? Das heißt, wir hatten dann auch schon relativ schnell Auftritte. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht, was für eine Veranstaltung das war, unterhalb vom Gericht, da beim Kaufland auf dem Parkplatz, das war, glaube ich, so der erste. Und dann gab es einen auch beim Jens Ole in dem Laden an der Petersberger Straße, wo ich gar nicht mehr weiß, wie der
das
hieß.
Vibe das war das so damals noch.
Das ja, Vibe, das Vibe.
Genau. Das hat ja auch zum Kreuz gehört, das Vibe. Das war quasi eine Kreuzveranstaltung auch.
Ah ja, okay, siehst du? So, und das waren so die ersten Mighty Vibes Gigs. Genau, das ging alles relativ schnell, dass wir halt von den ersten 3 Gigs oder so, glaube ich, alleine so gesehen, also zu dritt, ich als DJ, Michi als Sänger, Paul als Rapper, dann hat der Michi auch noch so ein paar Akustik-Gitarren-Lieder gespielt, genau. Und dann ging es relativ schnell auch mit der Liveband los, woraus dann später Mighty Vibes wurden. So.
Dann wart ihr plötzlich, hatte Bläser dabei, die Band wurde groß und die Auftritte wurden auch größer.
Ja, das stimmt. Es war natürlich ein langer Prozess, so, aber genau, es war auf jeden Fall so, dass wir irgendwann, ich glaube so 2007, so die Zeit, haben wir echt richtig viel gespielt, also auch außerhalb von Fulda und von Hessen und waren echt viel unterwegs. Also war auf jeden Fall eine super Zeit. Und auch diese UFM-Geschichte, ich weiß nicht, ob das noch auf dem Schirm war, es gab mal so einen Contest auch bei UFM, wo wir am Hessentag gespielt haben, dann mit Jan Delay und Fettes Brot und so, also echt so große Gigs auch irgendwie.
Auch nochmal mit weiteren Helden quasi, die von ganz früher so
gefühlt. Auf jeden Fall, ja. Mit Doggy Dog haben wir mal gespielt, das werde ich nie vergessen. Die habe ich ja auch sehr, sehr geliebt damals. Das war dann auch so ein Da schloss ich dann auch einen Kreis.
Ja. Ein Freund von mir ist bei Doggy Dog in der Band. Tatsächlich, zweiter Sänger.
Ach, geil.
Zweiter Sänger. Die haben irgendwann,
ich hoffe, die hören nie auf.
Daniel Malmann, Grüße an den Dan.
Ja, liebe Grüße.
Und wie war denn eigentlich dann der Wechsel vom reinen, ja, am Anfang war es ja wirklich Hip-Hop-DJ, dann aber die musikalische Gefilde, gut, Hip-Hop ist groß, aber zum Reggae, zum Dancehall, ist ja nochmal eine andere Richtung, oder war das tatsächlich immer schon verwoben in deinen Musikgeschmack?
Ja, es war, glaube ich, zu einer Zeit auf jeden Fall verwoben. Also es gab ja auch so Zeiten, wo auf dem Splash zum Beispiel 2003, 2004 sowas einfach eine Reggae-Dancer-Bühne gab und eine Hip-Hop-Bühne. Wenn man sich heute die Lineups anguckt, dann kann man das gar nicht glauben, was da alles los war, ne? Von Cecil und Bounty Killer und keine Ahnung. Also es gab, irgendwie war das immer, fand ich, war das auch in Deutschland so eine Zeit, gab es eine Zeit, wo das einfach zusammengehörte. Und es gab auch dann Partys in Kassel zum Beispiel im wie hieß der Laden? Weiß ich nicht mehr. Nicht K19, sondern ein anderer mit Ivy Heights, wo auf jeden Fall zwei Floors auch, das gab es auch ganz oft, ne? Auf einem Floor Hip-Hop, auf dem anderen Reggae Dancehall irgendwie, das gehörte irgendwie ganz lange in Deutschland auch zusammen und für uns waren das natürlich dann auch so Deutsch-Reggae-Sachen und Seed und Gentleman natürlich und viel so Rootdown-Sachen, Noslif, Mono Nikita Mann, Nati Flow, da haben ja Samblers Movement auch super viel gemacht in Fulda dann, ne? Und so Artists gebucht auch und das war schon was uns alle krass inspiriert hat, glaube ich, und ja, definitiv gehörte das für mich irgendwie immer zusammen.
Hast du in der Zeit auch schon dann angefangen, auch für andere Künstler Beats zu machen? War das da schon?
Nee, eigentlich kaum. Es war eigentlich Mighty Vibes so und dann, haben wir halt zusammen irgendwie komponiert, ne? Das war jetzt nicht so, dass ich dann da für andere viel gemacht habe.
Aber zu dem Zeitpunkt. Wie kam das? Das hast du ja dann auch irgendwann angefangen und da kommen wir dann auch irgendwann zu dem Schnitt heute. Da ist ja ganz viel passiert mittlerweile.
Ja, das kam schon, also auch durch den Michi auf jeden Fall, dass wir da zusammen, ich habe schon Beats gebaut, aber dass das dann halt irgendwie musikalischer wurde und wir da gemeinsam Sachen komponiert haben am Rechner irgendwie, das war, glaube ich, schon so der Einstieg. Und ich habe einfach, glaube ich, nie aufgehört damit und habe dann irgendwann auch so Gitarre gelernt ein bisschen und bin da ein bisschen besser geworden. Und also für mich war, glaube ich, so der Einstieg waren echt Turntables und Hip-Hop, aber auch durch die Liveband dann natürlich und durch die Inspiration so von anderen Leuten war ich schon sehr interessiert, irgendwie auch musikalischeren Kram zu machen. So und nicht nur zu samplen und irgendwie ein paar Drums drunter zu setzen oder so. Genau, und ich habe einfach nie aufgehört. So.
Und dann irgendwann sind aber dann Künstler an dich rangetreten, haben gesagt, hier Densen, kannst du uns mal ein paar Beats bauen?
Ja, zum Teil. Oder ich habe halt vor allem im Reggae Dancehall, das ist ja auch üblich, dass man so so Selections hat. Das heißt, du hast ein Instrumental, ein Beat und dann gibt's verschiedene Artists, die da was drauf machen. Und ich glaube, das war so mit das Erste, was ich gemacht habe, offiziell so. Das muss so 2012 gewesen sein ungefähr. Da habe ich so eine Rhythm Selection gemacht mit einem kleinen Label aus Osnabrück. Das heißt, ich habe so ein Dancehall Rhythm gebaut. Und die haben dann ganz viele Artists besorgt dafür. So, ne? Genau, und ab da ja immer mal wieder für verschiedene Leute und dann so in Köln irgendwie natürlich die ersten Kontakte geknüpft in der Richtung. Und zum Beispiel mit der Twisha, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, We Need Love, das war, glaube ich, so der erste offizielle Song, der ein bisschen abging, zumindest so, ne? Und das ist eine Sängerin aus Kenia, die eigentlich aus Kenia kommt, aber hier in Köln lebt und sie singt bei Gentleman Backings seit 7, 8 Jahren schon, also ist da in der Liveband, so, genau. Und das war so eine der ersten Geschichten hier mit Denim und Tücher.
Ging also ein bisschen auch mit Köln einher, denn das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Du hast dann irgendwann Fulda verlassen. War das auch der Grund, warum du quasi als erstes Gründungsmitglied der Mighty Vibes die Mighty Vibes verlassen hattest? War Köln der Hauptausschlagpunkt?
Ja, unter anderem schon, auf jeden Fall. Und irgendwie, das ist auch so. Also ich habe das voll geliebt und es war total geil, aber irgendwie war es auch gut, weißt du? So, das war halt irgendwie, genau, man hat irgendwie gemerkt, dass es jetzt in Anführungszeichen nicht unbedingt gerade weitergeht und es war viel, es gab ja eh viele Wechsel in der Band und es war einfach so, dass es halt auch irgendwann anstrengend wird, wenn du in einer anderen Stadt lebst, einen Job hast und an Wochenenden dann unterwegs bist und so, ne? Und es gab nie Streit oder so, sondern genau, es war schon so der Grund, dass es dann einfach zu viel wurde, in Anführungszeichen. Und ich auch als DJ natürlich jetzt irgendwie schon ersetzbar bin oder nicht unbedingt die Band zusammenfällt, wenn ich jetzt gehe, so, ne? Und genau. Das war schon so der Grund, ja.
Die Band hat ja ohne DJ dann quasi weitergemacht. Paul hat dann irgendwann die Band verlassen, der Micha hat die Band verlassen. Und ich meine, die Vibes sind ja unter dem Namen jetzt auch gar nicht mehr aktiv, quasi nach die man die Vibes verlassen hat. Du hast in Köln weitergemacht. Ja, Twisha hast du gerade angesprochen, aber es kamen ja noch andere Künstler hinzu, für die du dann Beats gemacht hast, also für die du dann Remixes gemacht hast.
Ja, ich dachte irgendwie, es sei einfach in Köln loszustarten und aufzulegen. Es hat dann doch wieder ein paar Jahre gedauert und habe dann über Ecken auch wieder mehr Hip-Hop-Kram eigentlich gemacht und viel, also auch aufgelegt zum Teil. Und dann mit meinem ehemaligen Mitbewohner Melz, der sehr viele coole Beats gemacht hat, haben wir Fede Castro eigentlich, oder er hat so eine EP mit Fede Castro gemacht, den wir auf der Party kennengelernt haben. Er war super jung zu dem Zeitpunkt. Und die haben wir irgendwie zu Hause recorded. Ich habe da Scratches aufgenommen, keiner wusste so recht, was da passiert. Und dann ist das auf einmal, hatte das auch so einen kleinen Hype und das ging eine Zeit gut ab. Und dann war ich mit ihm und, also ich war sein Live-DJ dann, wir haben echt viel gespielt auch. Und ich war mit ihm und zwei anderen Rappern, Gold Roger und Johnny Rakete, zusammen auf Tour. Zweimal unter anderem halt auch viele Festivals gespielt, auch Splash gespielt und Spektrum in Hamburg und Festival in München und so. Also schon auf jeden Fall relativ coole Gigs und das war auch eine ganz lange Zeit, dass ich mit ihm recorded habe und genau, so mit ihm unterwegs, aber habe auch nebenher immer meinen Reggae-Kram gemacht und auch für ihn dann so Just for Fun so einen Reggae-Remix gemacht und von einem Song von ihm und da dann Trettmann draufgeholt, den ich auf dem Splash wieder getroffen hatte nach Jahren und genau, dann habe ich einen Song mit Trettmann gemacht und Fädel. Und ja, und dann immer so weiter mit hier und da mit jamaikanischen Artists, dann auch wieder mit Leuten aus Köln, genau.
Du hast eben auch schon mal Mono und Nikitaman angesprochen, mit denen kamst du auch noch
Zusammenarbeit dann. Das stimmt, ja genau, für die habe ich irgendwie, ich glaube vor 3 Jahren das erste Mal einen Remix gemacht und jetzt für das aktuelle Album, was gerade verschoben wurde, 2 Produktionen und auch neulich eine Live-Show mit denen gespielt in Düsseldorf. Ja.
Bevor wir gleich zu deiner neuesten Produktion kommen und auf eine Sache, auf die du ja auch wirklich stolz sein kannst, lass uns doch mal eine andere Sache ansprechen, denn es ist ja tatsächlich so, dass du auch Workshops gibst an Schulen, du gibst also dein Wissen, dein Können auch weiter.
Ja, das stimmt, genau. Ich habe eigentlich auch schon früher im Jugendzentrum und auch durch den Tommy haben wir immer eigentlich so, es war halt auch dieses Hip-Hop, dieser Hip-Hop-Gedanke, so each one teach one, ne? So, dass man halt sagt, ey, da sind jetzt jüngere Kids und ich habe es ja auch von anderen gelernt und genau, das hat es auch irgendwie nie so richtig aufgehört. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich halt Erzieher bin und soziale Arbeit studiert habe später, immer das Angeboten einfach an verschiedenen Schulen und auch in geflüchteten Unterkünften etc. Sprich, ich bin halt mit, ja, gar nicht mal unbedingt DJing, sondern vor allem halt Recording dann oder so, ne? Irgendwie genau, mit Equipment in Einrichtungen gegangen und habe dann genau Workshops gemacht und Sachen aufgenommen oder so kleine Beat-Workshops gegeben etc. Und ich habe Ende 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, hatte ich die große Chance und das Glück, für das Goethe-Institut was machen zu dürfen und war in Myanmar ein paar Wochen, also zweimal sogar. Genau, und das war auch eine super, super spannende Erfahrung. Leider ist es jetzt ja gerade wieder extrem mit der Militärdiktatur. Ja. Und es ist auf jeden Fall krass zu sehen, vor allem, wenn man halt Leute kennt da jetzt so, ne? Es ist auf jeden Fall nochmal anders und genau, aber es war auf jeden Fall auch eine super spannende Erfahrung und total krass zu sehen und ja, hat mich auf jeden Fall geprägt. Mhm. So.
Kannst du sagen, inwiefern? Ja. Kannst du da uns vielleicht eine Geschichte von dort erzählen, eine Anekdote?
Ja, das Spannende ist, dass ich glaube, Myanmar kennt paradoxerweise das kaum jemand, das ist ein Riesenland. Mhm. So, wenn man das anspricht, dann sagen immer, alle, wo ist das? So, und ehrlich gesagt war es bei mir nicht anders vorher, großartig. Man hat es mal gehört, aber so richtig beschäftigt hat man sich nicht damit, was natürlich daran liegt, dass es halt so lange einfach eine Diktatur war und wirklich ein geschlossener Kreis. Also man kam nicht rein, man kam nicht raus und es kamen auch keine Infos von draußen. Also wir haben das dann so in den Workshops spaßeshalber, wobei es gar nicht witzig ist, aber es ist so DDR XXL, so, ja, die hatten halt wirklich über Jahre lang keinerlei Einfluss von außen und das ist so ein bisschen das Spannende mit der Hip-Hop-Szene da ist halt, dass es super jung ist, also ich glaube, der erste Rap-Song ist irgendwie von 2014 oder so und alles, was danach gekommen ist, ist halt alles, steckt alles noch so in Kinderschuhen und das Spannende war halt, dass es Leute gab, die zum Beispiel Breakdance, also ein Breaker, der ist irgendwie mit 14 nach Thailand geflohen, weil seine Eltern gestorben sind und hat dann da gearbeitet und hat dann in Bangkok Breakdance entdeckt und ist dann, als 2012 das Land wieder aufgemacht hat, zurückgekommen und hat dann den Kids irgendwie Breakdance beigebracht. Also dass es halt wirklich so einzelne Pioniere gibt, die halt eine Hip-Hop-Kultur in dieses Land eingetragen haben. So, ne? Und dasselbe gibt's halt mit Punk etc. Gibt es auch eine super spannende Doku. Mein Bruder ist Punk, ich weiß nicht, ob jemand kennt. Super zu empfehlen, wo Leute sich so mit so CC Top DVDs so eine komplette Kultur aneignen, ja, und glauben, dass es irgendwie real ist und dann da in totalen Kinderschuhen anfangen, irgendwie so ein Movement zu starten und jeden Tag Gefahr laufen, dafür in den Knast zu gehen. So. Und das ist halt einfach, war total abgefahren, das so zu sehen, weil das im Endeffekt war das auch so eine kleine Zeitreise zu uns damals, ne? Was einem das bedeutet und wie sehr einen das prägt und wie sehr die Mucke lieben und dann irgendwie wirklich so wie im Film so Breakdance-Battles unter der Brücke organisieren abends, so, weißt du, und Mädels sich rausschleichen, um dahin zu gehen von ihrer Family und so, ne? Das ist kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist auf jeden Fall super inspirierend gewesen und dafür ist natürlich, das Niveau ist jetzt nicht krass so bisher, ne? Das merkt man auch so, da gibt's jetzt noch nicht viel Inspiration, aber es wird auf jeden Fall besser und es war einfach total abgefahren und interessant, mit solchen Leuten arbeiten zu können. Ich war dann auch noch 2 Wochen reisen alleine und war auf jeden Fall sehr zu empfehlen, jetzt gerade nicht, aber wenn der Frieden wieder einkehrt, auf jeden Fall ein Place to be.
Ja, das hört sich gut an. Du hast ja den Tommy jetzt schon auch schon mehrfach erwähnt, auch wie wichtig der quasi auch vielleicht für deine Sozialisation, aber auch für deine Laufbahn quasi war. Was bedeutet es, dass du eigentlich in der ähnlichen Position jetzt auch bist, weil du auch dein Wissen quasi weitergibst und auch ähnlich Leute beeinflussen kannst, wie es Tommy vielleicht für dich gemacht hat?
Ja, ist spannend, ne? Wir haben uns lange nicht gesprochen, aber ich glaube schon, dass er das damals, also jetzt gar nicht bei mir als Person speziell, wobei wir, glaube ich, schon ein sehr intensives Verhältnis hatten und ich auch im Jugendtreff gearbeitet habe und so, aber er hat das, glaube ich, einfach bei allen erkannt, so, weißt du, er hat einfach, glaube ich, eine super gute Jugendarbeit gemacht, so, das muss man halt sagen und dass wir da einfach so frei sein konnten, auch in allen Bereichen, genauso wie vorhin erwähnt, auch der Kai und Jovi und so Leute, ne, mit dem Videokram und irgendwelchen Computergefrickel, in Anführungszeichen, dass man da einfach sich ausprobieren konnte. Und das ist ja, finde ich, auf jeden Fall das Wichtigste in der Jugendarbeit. Und genau, das ist definitiv spannend. Im Endeffekt ist es mir erst später bewusst geworden, dass es so, wie du gesagt hast, beides sozialisiert hat, ne? Also sowohl mich selber so, ne, als aber auch halt meine berufliche Laufbahn irgendwo, ne?
Genau. Lass uns jetzt zu dem Punkt kommen, den ich schon mal angesprochen hatte. Heute am Tag der Erscheinung des Podcasts erscheint noch was anderes von dir, auf das du, glaube ich, wirklich sehr, sehr stolz bist. Nimm uns mit.
Jawohl. Ich habe inzwischen halt immer weiter Fühler nach Jamaika ausgestreckt. Und das Spannende ist ja nicht nur irgendwie selber Musik rauszubringen, sondern als Producer auch irgendwie Produktion woanders zu platzieren. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt, dass ich eine Single für Woman Virgo produziert habe. Den kennen wahrscheinlich die meisten nicht, aber er ist in der Reggae-Szene einfach ein alter Hase und ein sehr guter und beliebter Artist. Auch wir haben das früher viel gehört und hören das heute noch. Und ich habe jetzt über Ecken hat es geklappt, dass er jetzt eine Produktion von uns hat, sprich von mir und einem Freund. Mhm. Und die kommt Freitag raus bei VP Records, das ist so das letzte große Reggae-Label. Ja, auf jeden Fall spannend und bisher die größte Nummer. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Das Feedback ist jetzt schon krass, vor allem, wenn man halt selber relativ unbekannt ist und einfach so zugucken kann, was da passiert. Mhm. Ne?
Ich würde sagen, wir hören doch einfach mal, bevor wir ganz kurz nochmal drüber reden, direkt mal rein. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. Yeah, 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 yeah. She kissed me first thing in the morning. Then she said, baby, have a good day. She no hear from me, she'll be calling. Tell me what more can I say? He's like I want 100 million. I found a good woman. I found a good woman. Like I want 100 million. I got a good woman. I got a good woman. She's a full package, everything I need. Maybe I am lucky cause I can't believe she's more of everything that's guaranteed. Just watch how she walks. She's got that attitude, that's her style, and it gives me the feels. And she changed her mood with her smile. Ja, Good Woman, heute am Tag des Podcasts, am Erscheinen des Podcasts, kommt auch die Single raus. Wie war denn die Arbeit für dich, da sowas wirklich zu produzieren? Wie stolz bist du drauf?
Ja, es ist schon spannend, weil es einfach, man muss dann so normalisieren für sich selber, dass man Sachen macht, die halt auf Jamaika oder Artists wie er dann wirklich einfach akzeptieren. Ja. Ne? Und in dem Fall sogar so, dass es nicht so war, dass man ihn fragt nach einem Feature, sondern dass sie das Blatt gewendet haben irgendwann und gesagt haben, ey, wir wollen das unbedingt für uns alleine haben. Mhm. Weil da war auch geplant, verschiedene Sänger auf diesen Beat zu machen, auf den Rhythm zu machen. Und sie haben es jetzt irgendwie ja exclusive bekommen. Mhm. So, ne? Und dann jetzt mit einem großen Label und Verträgen etc. pp., das ist natürlich alles super aufregend und spannend gewesen. Es war auch ein ewig langer Prozess. Also das ging jetzt fast ein Jahr, glaube ich. Und jetzt ist es soweit, jetzt kommt das raus und irgendwie ist es auch mal total interessant, sich das einfach anzuschauen. Wir haben da die Tage so drüber geredet, es ist so, man ist so Beifahrer oder auf der Rückbank und genießt einfach, was passiert, so, weil wir ja sonst bei unserer, oder sonst ist oft so, dass wenn ich jetzt was mit Tüchern mache zum Beispiel oder so, dann ist man ja selber auch Label und alles, ja, das heißt, man versucht halt die Musik irgendwie an den Mann zu bringen und versucht halt alles irgendwie, um das irgendwo zu platzieren und jetzt ist es so, dass man natürlich mit einem Artist, der so renommiert ist und einfach Fans auf der ganzen Welt hat, ist es natürlich sehr viel angenehmer und jetzt kann man ein bisschen zuschauen, einfach was passiert.
Ja, spannend.
Genau.
Spannend, spannend. Ja. Wie geht's weiter mit dir? Was werden wir in Zukunft von dir hören?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht mehr so Sachen, ne? Also auf jeden Fall werde ich, glaube ich, dieser Mucke treu bleiben irgendwo und zwar ist jetzt Reggae ist so ein bisschen durch gerade leider, da kommt nicht mehr so viel im Moment, aber genau, auch das ist ja jetzt so ein Mix irgendwo zwischen Dance und Afrobeat und genau, man geht so mit der Zeit und ich glaube, ja, ich habe auf jeden Fall Bock mehr zu machen. Und ich werde wohl auch noch eine Zeit in Köln bleiben, aber auch oft in Fulda sein, natürlich. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht, vielleicht, ob das jetzt Türen öffnet oder genau, was passiert.
Na, mal schauen. Mal sehen. Wo kann man mehr von dir hören? Wie kann man dir folgen?
Ja, Spotify, DJ Denzen, Instagram, DJ Denzen, Facebook, DJ Denzen. Genau, schreibt mir, freue mich über Feedback. Genau.
Ja, war super lieb, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden. Schön mal wieder was von dir gehört zu haben und auch super interessant
für die Einladung. Ja,
sehr, sehr gerne.
Ja. Dankeschön. Liebe Grüße.
Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playlist aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ja, ich habe mir natürlich meine neue Single ausgesucht, Woman Virgo, produziert von DJ Denzen und MLND in einem kleinen Kellerstudio in Köln-Nippes und jetzt ab Freitag auf der ganzen Welt zu hören.
Ja, spannend, spannend. Spannend auch, ein spannendes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
Ey, ich danke dir für die Einladung. Auf jeden Fall auch für mich nochmal eine interessante Zeitreise. Vielen Dank an alle Wegbegleiter, an Tommy, an Carsten, an Alex, an Paul, an das Kreuz, an den Christian, an den Bobo, an dich. Genau. Bis ganz bald in Fulda.